Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Hallo, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der kleine Flo.
Hallo, ich bin der große Flo.
Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme unserer neuen Folge von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub.
Stimmt nicht ganz, muss ich sagen, weil das erste Mal haben wir nicht auf Aufnehmen gedrückt, sondern nur 40 Minuten geredet, ohne aufzunehmen.
Den zweiten Versuch, eine Folge aufzunehmen.
Stimmt aber auch nicht. Gedrückt habe ich sehr wohl. Nur das Programm hat nicht reagiert. Paul, du bist mein Zeuge.
Ich möchte da jetzt nicht reingezogen werden in diese Diskussion. Wie ihr merkt, die Stimmung ist jetzt schon wieder schlecht.
Davor war sie prächtig. Ja.
Davor waren wir wenigstens nur, wie immer, pessimistisch. Jetzt auch leicht gereizt. Die Chancen stehen gut für eine Folge, die dann eh wieder niemand hört. Also auch wurscht. Ja, die neue Saison steht vor der Tür. Am Samstag geht schon wieder los, was absurd ist, wenn man bedenkt, dass teilweise Spieler, die bei Olympia gespielt haben, was bei uns, glaube ich, drei Leute waren mit Fermin, Eric Garcia und Pau Cubarsí, erst am Sonntag von Olympia zurückgekommen sind und potenziell in drei Tagen schon wieder auflaufen werden. Ja, wir haben im ersten Versuch haben wir ein bisschen drüber geredet, ob wir uns darauf freuen, auf die Saison. Ich würde sagen, können wir lassen, freut sich eh kein Mensch.
Ja, das wissen wir mindestens, außer der große Flo.
Das stimmt.
Und wir haben hervorgehoben, dass wir uns darauf freuen, gemeinsam zu leiden. Also, dass wir uns, dass es wieder mehr Ausreden gibt, sich zu treffen.
Geteilt des Leides.
Ja, die Freundschaft reicht nicht, man muss auch Fußball schauen. Ja,
also, ja das ist, wir merken, sonst ist wenig da, wir brauchen ein Fußball als verbindendes Element.
Nein. Das Loch nach der EM hat uns das vor Augen geführt.
Genau. Ich würde trotzdem sagen, kommen wir nochmal auf die Abgänge zu sprechen. Im ersten Teil haben wir nicht ausreichend Zeit für Sergio Roberto gehabt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt damit an, weil dessen Vertrag ja leider ausgelaufen ist und jetzt doch nicht verlängert wurde. Nennt doch jeder nochmal seine fünf Lieblingsmomente mit Sergio.
Ich kann mich eben nicht an viel erinnern. Das haben wir auch festgestellt. Zwei Momente sind uns allen in Erinnerung geblieben. Die Spieleröffnung gegen Real Madrid, als Messi das Tor schoss.
4:3.
4:3, genau. Sich das T-Shirt auszog im Bernabeu-Stadion und es den Rängen in die Ränge hielt. Ja. Und daneben natürlich das Tor gegen Paris Saint-Germain. Ja, ich finde es schön, dass er die Möglichkeit hatte, sich zu verabschieden. Mhm. Auch wenn es vielleicht einem Spieler, der so lange im Verein war, etwas würdiger, der Umgang etwas würdiger hätte sein können, indem er nicht so lange hingehalten worden wäre. Ja, mit einer Entscheidung, ob sein Vertrag verlängert wird oder nicht.
Voll, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es nicht so gut ausschaut, wenn du sehr gut dekorierte Spieler da lange hinhältst. Aber du hast eben auch was vorhin im ersten nicht aufgenommenen Teil gesagt bezüglich Sergio Roberto und dass du es auch anders siehst, dadurch, dass er sich gerade in der Zeit, wo der Verein große finanzielle Schwierigkeiten hatte, zum Beispiel jetzt nicht sich auf Gehaltsaufschiebungen wie Piqué verzichtet hat, sondern sich das alles in vollem auszahlen hat lassen, dass du das jetzt nicht, dass du gemeint, dass du es ein bisschen differenzierter siehst.
Ja, und letztes Jahr hat er noch 4 Millionen netto verdient, was ja auch ein beträchtliches Salär ist für einen Ergänzungsspieler, der eigentlich so oft verletzt war und eigentlich so wenig Inzidenz eigentlich hatte. Ja.
Wir haben schon genug Spieler, denen wir viel zahlen, die verletzt sind die ganze Zeit.
Ja, und wobei ja doch auch, wie der Flo auch im ersten Versuch angemerkt hat, man neuer Vertrag immer nur, also mindestens 50% des Gehalts sein muss wie der vorherige. Das macht es natürlich dann auch, es ist ja auch ein Teil von dem ganzen Dilemma mit der aufgeblasenen Gehaltsstruktur, dass auch das Gehaltssenken nicht so leicht ist, was damals bei Messi das Problem war, aber auch neben Sergio Roberto kannst du nicht auf einmal, wenn er 10 Millionen im Jahr früher verdient hat, 1 Million geben. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt akzeptiert hätte, aber es geht halt einfach nicht und dann hast du halt diese Altlasten, die sich da alle noch mitschleppen und denen ist er jetzt auch zum Opfer gefallen. Und
man hätte probieren können, jeden Monat eine Vertragsverlängerung für einen Monat und dann die Hälfte des Gehalts reinzuschreiben.
Natürlich so Kettenverträge, es geht
doch. Ja, stimmt, okay.
Nein, aber dieser Situation ist er dann irgendwie jetzt zur Last gefallen oder das hat ihn halt einfach irgendwie jetzt den Platz gekostet. Das war ja auch, ich glaube, wahrscheinlich wäre er letztes Jahr auch nicht geblieben, hätte Xavi nicht drauf bestanden, dass er bleibt. Es war halt dieses Jahr dann dasselbe, dass als es hieß, dass Xavi bleibt, hieß es auch, Sergio Roberto bleibt. Als es hieß, dass Xavi geht, war auch seine Zukunft auf einmal ungewiss. Also das kommt da auch alles mit dazu. Ich finde halt einfach, ja, also ich finde es schade um ihn als Spieler und Präsenz im Kader, weil ich glaube, dass er schon, ich glaube auch einfach, dass es dem Verein oder der Mannschaft auch gut tut, wenn es da jetzt nicht nur, also es fehlt halt einfach irgendwie an erfahrenen, vertrauten Spielern, die auch ihre Rolle im Teamgefüge verdient haben, sage ich jetzt mal, weil ich finde, Lewandowski ist da jetzt als der große Star, wird er immer hingestellt, aber, und ich glaube, dass auch viele Spieler ihn cool finden und ihn bewundern, aber die Leistung bringt er halt nicht mehr und ich glaube schon auch, dass du das irgendwann halt auch merkst, irgendwie im Mannschaftsgefüge und dass das ein Problem ist.
Die Leistung, die der Sergio Roberto schon gebracht hat?
Na, aber der einfach eine andere Rolle hatte, der nicht irgendwie als der Star auftritt, sondern als der eher so ein verbindendes Element hat und ich glaube zum Beispiel auch eine sehr gute Beziehung zu Frankie de Jong zum Beispiel irgendwie so, also auch eine Freundschaft irgendwie zu einigen Spielern hatte und ich finde dann einfach, dass unser Kader sehr, sehr jung ist und es fehlen generell die, oder sehr alt, es fehlt so ein bisschen dieses Dazwischen.
Ja, dieses Dazwischen, ja.
Und Sergio Roberto war jetzt auch nicht das Dazwischen, aber er war eher so einer, der...
Ein Bindeglied.
Ja, und ich finde, dass David sein Verlust, glaube ich, behaupte ich einfach mal, weil keiner von uns hier das je kontrollieren können, sehr spürbar sein.
Also sollte Barca jetzt nicht das Triple holen diese Saison, fühlst du dich bestätigt, indem dass Sergio Robertos Einfluss auf die Teamchemie der Main Reason war, warum wir nicht erfolgreich sein werden diese Saison?
Also ich sage nur so, Sergio hat zweimal die Champions League gewonnen. Wenn da jetzt nichts kommt, also wissen wir, woran es liegt. Der hat die Erfahrung. Mehr als Lewandowski, mehr als alle anderen im Kader.
Weitere Abgänge.
Apropos Champions League, wir bleiben noch bei unserem Lieblingsthema Sergio Roberto, weil er ist auch der letzte Spieler aus der Meister- und Champions League-Siegermannschaft 2010, 2011, wenn ich mich jetzt nicht komplett verkalkuliert habe.
Der letzte, der noch unter Pep gespielt hat.
Der letzte, der noch unter Pep gespielt hat sogar. Und das ist schon ein bisschen nostalgisch. Und für die Nostalgie bin ich ja immer zu haben ein bisschen. Aber das ist schon auch irgendwie ein Kreis, der sich schließt, ja, wenn wir davon reden, alte und junge Spieler. Und das ist jetzt so der wirklich letzte. Und ich kann mich noch an diesen kleinen Jungen erinnern mit seinem Pausbacken und seinem
Lockerkopf.
70er Jahre Haarschnitt und seinen roten Backen. Und ein Moment ist mir auch noch in Erinnerung, weil wir von Bernabeu gesprochen haben. Das war auch ein Klassiko, der Champions League Klassiko damals. Ich glaube, der ist auch als Blutjunger irgendwie auf Messi oben gehangen nach dem 1 oder 2-0. Ja, das sind meine, alles was ihr gesagt habt, kann ich unterschreiben, aber das sind meine zwei letzten Takes zu diesem Thema noch und ja, haben wir doch einen schönen Abschluss und reden nicht nur über Geldgier.
Also ich muss Verletzungen. Sagen, ich bin sehr zufrieden, ich habe vor dem zweiten Anlauf gesagt, dass wir mehr über Sergio Roberto reden, es wurde nicht mehr, aber es war schöner und vor allem habe ich mehr geredet, das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist. weitere Abgänge, die wir haben. Flo, du hast es eher auf dem, das ist vorhin so schön aufgezählt.
Ja, Oriol Romeo leihweise zu Girona.
Will be missed.
Ja, hat dann nächstes Jahr nur noch ein Jahr Vertrag, wenn er zurückkommt.
Glaubst du, dass wir für den noch viel Geld bekommen werden?
Nein, aber vielleicht wird sich jemand erbarmen, ihn uns einfach so abzunehmen.
Also, statt,
dass wir noch ein Jahr auf den Büchern haben.
Die 3 Millionen zurückbekommen.
Aber dass wir ihn einfach nicht mehr auf den Büchern haben.
Ja.
Und Julian Araujo, ziemlich fix, ist noch nicht offiziell zu Bournemouth.
Für 10 Millionen.
Für 10 Millionen, ja.
Ohne Klausel, Rückkauf,
ohne Klausel, geradeaus ein Transfer. Und finde ich angesichts dessen, dass wir rechts relativ viele gute Nachwuchsspieler haben, jetzt nicht das Falsche. auch jemand, den ich damals, wie sie ihn gekauft haben, von LA Galaxy jetzt ein bisschen skeptisch war, muss ich sagen, obwohl er in der Barca Foundation, bei Las Palmas war er nicht schlecht, ja. Aber anscheinend nicht das gebracht
hat. Die haben auch einen super Trainer, einen gewissen Pimienta gehabt, der lange Jugendtrainer bei Barcelona war.
Genau. Genau, das waren die zwei Abgänge. Und und Marc Guiou ist noch zu Chelsea, die seine Ausstiegsklausel von 6 Millionen gezahlt haben. Was uns alle relativ bedrückt, glaube ich, weil gerade in der Mittelstürmerposition, wo wir eigentlich nur Lever haben, von dem wir alle jetzt nicht die größten Fans sind, in seiner derzeitigen Verfassung und in seinem Alter, eine relativ dünn besetzte Position. Jetzt mit Pau Victor, einem Neuzugang, hast du jemanden,
der vielleicht aber letztes Jahr bei B gespielt hat schon.
Genau.
Ne? Der leihweise bei Girona war.
Girona hat ihn an uns ausgeliehen.
Der von Girona ausgeliehen war, Entschuldigung, das meinte ich, ja.
Der aber nebenbei auch nicht registriert ist und zu jung ist, um noch bei der B registriert zu werden. Also wenn sie den nicht unterkriegen, dann kann er gar nicht spielen.
Ja. Ich meine, mit den Registrierungen, muss ich sagen, mache ich mir ein bisschen weniger Sorgen, weil das haben wir jetzt die letzten zwei Sommer gehabt und es hat immer irgendwie hingehaut.
Ja.
Also ich glaube schon, dass sie da was deichseln werden. Man liest jeden Tag irgendwelche Schlagzeilen in spanischen Medien. Oh, der ist noch nicht registriert. Ganz ehrlich, ich glaube, was habe ich jetzt gelesen? War das Getafe oder irgendwas? Ich glaube Getafe oder eine andere Mannschaft in der ersten Liga, die bisher nur 11 Spieler registriert hat. Also die haben genau eine Mannschaft.
Betis könnte es auch sein, die haben auch ständig Probleme mit dem
Registrieren. Also es ist nicht nur Barca, die darunter leiden, aber es ist halt der größere Verein und deswegen werden die ganze Zeit darüber Schlagzeilen geschrieben. Und ja, ich meine, finanzielle Geschichte ist nochmal was anderes, weil da kommen wir, glaube ich, dann nochmal ein bisschen gesondert drauf zu reden.
Müssen wir, wenn wir mal Info bekommen, wer was und wann gezahlt hat, weil dann wird derzeit nur hingehalten. Ja?
Dann sprechen wir das gleich an, weil genau das war das, was ich meinte. Also es heißt Nike, die Nike-Verlängerung kommt, heißt
seit Monaten, Juni. Ja.
Man hat dann nichts mehr gehört. Es heißt, jemand hat jetzt diese Libero-Zahlung von 40 Millionen übernommen. Man hat nichts Offizielles gehört. Permanent nimmt Barca anscheinend 40, 50, 60, 100 Millionen ein, aber kommuniziert es nicht offiziell, ich weiß nicht. Oder es sind alles irgendwie nur Rauchbomben, die mich ein bisschen besorgen. Beziehungsweise eigentlich nehme ich gar nichts mehr.
Ja, aber das ist ein Thema, das wir wirklich mal gesondert, detaillierter besprechen sollten. Ja. Aber entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, aber ich dachte, dass wir Marc Guiou noch fertig besprochen. Dabei haben wir es eine Folge lang geübt, ja, Marc Guiou noch fertig besprechen, dass er halt auch nicht seine Chance erwartet hat, ja, dass es erwarten konnte. Er hat eigentlich noch, bevor er überhaupt mittrainieren konnte oder in die USA hätte mitfahren können, hat er schon bei Chelsea unterschrieben, einen 6-Jahres-Vertrag, was auch nicht für seine Ausdauer oder seinen unbedingten Willen bei Barcelona sich durchzusetzen spricht, oder dass er wirklich keine Perspektive sieht, nachdem Lewandowski noch da ist. Aber Tatsache ist, dass er sich finanziell abgesichert hat, ja, mit dem Deal bei Chelsea. Und die derzeit ja nur einen Stürmer haben, obwohl sie einen Kader von 45 Spielern haben.
Aber davon sind ungefähr 10 Keeper, also. Und das beschränkt schon auf 35.
Der Kepa, der teuerste Keeper aller Zeiten für was? 60, 80 Millionen? Wahnsinn.
Also, wir haben, glaube ich, jetzt 4 Keeper für 20 Mille aufwärts pro Keeper gekauft, allein dieses Fenster.
Aber schau, da kann er mit ganz verschiedenen Spielertypen auch trainieren, das ist einfach perfekt für die Entwicklung.
Das ist wirklich wie eine Panini-Sammlung bei denen, ja, also das ist ein Wahnsinn, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Also was ich schon nachvollziehen kann, ist aber, dass dann Guiou, wenn er wechseln will, auch nicht wartet, weil warum soll er noch eine... Oder wenn er nicht dran glaubt, an seine Chance bei Barca, dann warum soll er dann noch eine Tour abwarten, wo er sich potenziell verletzt, wo irgendwas dazwischen kommen kann?
Der Ehrgeiz, sich zu beweisen.
Aber wenn er nicht dran glaubt, das
verstehe ich. Wenn er die Chance nicht zieht, ja.
Genau, also, und ich glaube schon, was da der große Fehler war, ihm gegenüber, ist die Verpflichtung von Vitor Roque.
Ja.
Die extra vorgezogen wurde um ein halbes Jahr, damit man ihm dann zweimal spielen lässt oder so, um danach zu sagen, er ist zu schlecht für uns. Aktuell kommen immer wieder Berichte raus, dass alle Spieler erschüttert sind, wie niedrig sein technisches Niveau ist, wo ich mir auch denke, also auch welcher Assi schreibt sowas überhaupt? also ob das nicht schon klar genug ist, dass der Junge gerade nicht so selbstbewusst ist und ja, man muss mit so jetzt den Millionären nicht immer so viel Mitleid haben, aber geil ist es für ihn halt auch nicht, was da gerade abläuft. Aber ich glaube schon, dass das für so einen Spieler wie den Giu einfach der gute Momente hatte in der Hinrunde letztes Jahr, den Siegtreffer geschossen hat.
Sevilla, glaube ich, oder?
Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber eingewechselt, erster Ballkontakt, Siegtreffer geschossen, danach glaube ich noch ein Tor gemacht irgendwann mal.
Und dann kaum mehr gespielt, ja.
Und dann kommt da so ein Vitor Roque, wird dir vor die Nase gesetzt, von dem dann, also an dem dann 6 Monate später kein anderer mehr glaubt. Also kann ich schon verstehen, wie er und sein Camp sagt, es passt vielleicht nicht. Was ich nicht verstehen kann, ist, wieso es dann Chelsea wird. Weil wenn es einen Verein gibt, der dafür steht, Talente zu verheizen.
Die haben ihnen einen 6-Jahres-Vertrag angeboten.
Was aber
ein Verein bietet 6 Jahre?
Aber verheizt im Sinne von, die holen dich und dann bist du ihnen komplett egal. Also da ist Chelsea einfach der Inbegriff davon, das verstehe ich halt nicht. Und ich glaube, wenn es da halt nicht läuft in den ersten Monaten, dann ist er weg. Und dann verleihen die ihn und dann ist er dafür immer in dieser Schleife gefangen.
Was die an Mittelstürmern verheizt haben schon. Aber
Aber was sagst du zum Abschied?
Ich finde es extrem schade, weil das auch seit ich denken kann, seit Ewigkeiten wieder mal eine interne Nummer 9 gewesen wäre, um es laut und deutlich zu sagen. Ein großer Stürmer, ein unorthodoxer Stürmer fürs Barca-Spiel an sich. Wenn das Argument stimmen würde, was du jetzt gebracht hast, Paul, mit dem, dass er da geglaubt hat, dass man ihm Vitor Roque vor die Nase setzt, dann spricht das für mich nicht sehr für sein Management, weil Lewandowski hat noch ein Jahr, wenn überhaupt. Ich glaube schon, dass man mit,
wenn er diese Saison 50% der Spiele macht, dann wird es automatisch verlängert.
Nein, Fußball, glaube ich. Also
so.
Er hat nicht mehr
Substanz. Im Sinne von, also ich sehe da schon, ich hätte da schon sehr, sehr viel Perspektive gesehen. Und geduldig, ja, es sind eh schon alle Argumente gefallen. Ich finde es extrem schade für den Verein, für diesen Marc Giu auch, weil ich kann mich noch erinnern, wie der das Tor geschossen hat, wie da alle ausgeflippt sind, wie die Eltern im den Zuschauerrängen waren, geweint haben etc. Ja, das ist halt schade heutzutage, dass irgendwie die Aussicht auf einen 6-Jahres-Vertrag im schönen London mit 40 anderen Spielern und wahrscheinlich ist er in 2,5 Jahren dann irgendwo bei Bournemouth oder
er wird halt irgendwo verliehen werden,
Ja, hat alles sein Für und Wider. Ich finde es extrem schade, weil es wäre richtig geil gewesen. Diesen Spielertyp auch. Einen schnellen, ein bisschen bulligeren, also bullig, einen größeren Mittelstürmer schon mal zu haben.
Körperlich stark.
Super gepresst eigentlich auch. Ja. Ja, das wäre eh was für Flick gewesen, oder?
Und
pressender Stürmer.
Das ist halt schade, dass man sich zumindest das nicht noch anschauen hätte können. Jetzt gar nicht nur über die Vorbereitung, aber dass er nochmal ein Jahr wirklich in den Kader und dann wirklich auch mittrainiert hätte.
Ja. Also.
Und er ist 18, glaube ich.
Ja,
also es ist nicht so, dass er 21 ist oder 22 oder dass er schon...
Ja, aber er ist jetzt abgesichert und Barcelona konnte ihm die Sicherheit nicht bieten im Moment.
Ja, aber es ist schon generell schade. Das finde ich auch, das denke ich mir generell, also sehr oft bei diesen, jetzt wenn man sich diese Entwicklungen anschaut, aber eben, wann wurde Iniesta Stammspieler, wann wurde Xavi wirklich unumstrittener Stammspieler? Ich meine, da geht es neulich erst wieder, der das Champions League-Finale 2006 nicht mal von Anfang an gespielt, glaube ich.
Da war er verletzt.
Ja, auch verletzt, aber gerade so zurückkam, aber irgendwie so...
Ja, aber der ist ja erst unter Rijkaard und da war er schon Mitte 20 auf jeden Fall, wenn nicht 26.
Also ich würde auch sagen 2003 im Herbst, 2003, 2004 in der Saison.
Und in Jester wurde es auch erst als Deco dann endlich, also am absteigenden Ast war, den er auch als Sportdirektor nicht verlassen hat, leider. Aber, also es geht immer weiterhin ab, möchte ich damit sagen.
Yeah.
Ja, also und damit das halt jetzt so ein 18-Jähriger, und ich verstehe es irgendwie von dem Gesamtkontext oder kann es irgendwie nachvollziehen, aber es ist einfach schade, dass da nicht die Zeit da ist, dass der mal 2 Jahre reinwächst. In
der ich glaube halt, dass der Fußball sich auch verändert hat. Also es ist jetzt dieser Goldrausch an Talenten alle Spieler kaufen eben, also Barca ja genauso mit Vitor Roque oder in der Madrid dann schaust oder die großen Vereine kaufen irgendwelche 15-Jährigen um Millionenbeträge, 16-Jährige. Also ich glaube, dieses Ding, immer potenziell den nächsten Superstar schon früh genug eingekauft zu haben, ist so ein Riesenhype geworden im Fußball heutzutage, dass das einfach alles überschattet und deswegen werden auch unzählige Millionen für irgendwelche 16-Jährigen, die alle nicht aufgehen, ausgegeben.
Madrid geht es leider zurzeit ja, immer auf.
Die scouten halt anscheinend nicht so schlecht. Aber bevor wir jetzt zu Vitor Roque fliegend drüber wechseln, weil ich würde sagen, das bietet sich da an, möchte ich vielleicht noch einen positiven Spin ranbringen. So was Ähnliches hatten wir mit Elias Moriba, der sehr gut gespielt hat, der mehr gespielt hat als Marc Guéhou, der sehr vielversprechend war und der es auch nicht abwarten konnte und der auch ein bisschen Kohle verfolgt hat. Und vielleicht, ich glaube, dass gerade so jemand wie der Elias Moriba für bestimmte Spieler aus dem Nachwuchs ein Negativbeispiel war, zu früh zu viel zu wollen und nicht zu schätzen, was sie bei Barca haben. Auch wenn du in dem System aufgewachsen bist, du kommst in eine Mannschaft, in der du das System verstehst. Das heißt, im positivsten Sinne könnte sowas auch der Marc Guéhou sein, der dann eine Saison bei Chelsea rumgammelt und dann an irgendwelche Drittklassenvereine verliehen wird, dass vielleicht andere La Masia-Spieler ein bisschen mehr Geduld aufbringen und sagen, sie geben dem noch ein Jahr, um zu schauen, dass sie bei Barca ein bisschen einen Fuß in die Tür bekommen. Also hoffen wir, dass es so ausgeht. Ich wünsche ihm natürlich trotzdem alles Gute. Auch wenn es nicht bei Chelsea sein sollte.
Also ich mag den Ansatz, aber wie viele Jahre ist das jetzt her mit Moriba? Ist auch
drei, vier.
Sondern nicht so viele Jahre her und der nächste Spieler geht zu früh. Also so abschreckend war die Wirkung vielleicht nicht. Aber ja, vielleicht schon. Vielleicht reicht es für die paar
mehr. Casado zum Beispiel ist 21 und ist immer noch da. Ja. Und kriegt jetzt seine Chance unter Flick in der Preseason und schaut doch so aus, als würde er ihn im Hinterkopf behalten für die Saison.
Ja.
War auch jemand, der sicher Angebote hatte aus der zweiten oder vielleicht potenziell von anderen Mannschaften.
Ja.
Aber jetzt würde ich auch sagen, bietet sich der Übergang sehr gut an. Nachdem wir von La Masia-Spielern reden, die den Verein verlassen haben, sollten wir über die Neuzugänge auch reden und über einen Rückkehrer. Ja? Also der zweite Neuzugang neben
Pau Victor,
danke. Ist Daniel Olmo, ja. Für 55 Millionen plus 7 Variable von Leipzig verpflichtet. Ein Spieler, der sehr früh gegangen ist.
Mit 16, ja.
Allerdings ein interessanter Werdegang, also zu Split, die eine sehr gute Nachwuchsarbeit.
Zagreb,
ja. Okay. Können wir das alles rausschneiden? Aber immerhin, die Hälfte war immer richtig.
Ja, immerhin also, Kroatien, also.
Ja. Ja. Also die Zagreb, die eine sehr gute Nachwuchsarbeit gemacht haben und sich so den Weg eigentlich in einen Top-Verein erarbeitet hat, also mittlerweile Top-Verein, in der deutschen Bundesliga zumindest, zu einem verhältnismäßig großen Verein, ja. Und dort eigentlich aufgezeigt hat, wie er sich entwickelt hat. Und jetzt eben zurückkehrt zu Barcelona. Wie seht ihr die Verpflichtung?
Skeptisch.
So skeptisch?
Also ich bin einfach nicht überzeugt davon, dass er der Spieler ist, den wir brauchen, weil er auf den Positionen spielt, auf denen wir am stärksten besetzt sind eigentlich. Also eben auf der offensiveren oder auf den offensiveren Mittelfeldpositionen haben wir eben mit Pedri, mit Gavi, mit Gündogan und Fermin eigentlich mindestens 4 Leute, von denen ich 3 vor ihm sehen würde. Und Fermin gerne eine Chance von der oder also noch mehr Chancen von der Bank geben würde, so stark wie der sich entwickelt. Und ja, ich sehe es halt einfach, also es ist ein cooler Spieler, um ihn zu holen. Ich finde, es ist natürlich
super EM gespielt auch.
Super EM gespielt, ist immer auch irgendwie schön, die Geschichten mit die Jungs wieder zurückzuholen. Hat jetzt immer nicht bei jedem gut geklappt. Aber ja, für einen Fabregas gibt es auch einen Piquet als Gegenbeispiel und Fabregas war auch nicht
und
so.
Ein Adamo Traoré.
Und ein Oriol Romeo.
Und ein Gerard Deslauffet.
Ja, dann haben wir nicht nochmal zurückgeholt, oder?
Einmal.
Sicher. Echt?
War verliehen und dann war bei Everton und dann haben wir ihn zurückgeholt damals.
Ja, aber nur für Laie, oder?
Also, ja, ja. Nur. Ja, der war nicht verkauft, okay. Naja,
auf Everton jeden Fall, war fix, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich glaube, der war noch verliehen. Aber wurscht. Auf jeden Fall schön, dass er wiederkommt, aber ich sehe einfach den Bedarf nicht. Ich sehe es als, ja, ein bisschen problematisch, dass du den vor Firmin hast und ich sehe einfach andere Positionen, die dringlicher zu besetzen gewesen wären.
Flo, du, was siehst du, was kann Firmin, was kann Dani Olmo beitragen, was andere Mittelfeldspieler bei Barcelona nicht können?
Ich möchte mal den Flo, den großen Flo, zu Wort kommen lassen, bevor ich da jetzt wieder meinen Monolog halte.
Was er kann, also können du da sehr viel. Er ist sehr torgefährlich. Er ist eigentlich so ein richtiger offensiver Mittelfeldspieler, der auch auf dem Flügel im Sturm spielen kann. Das hat er auch in der Vergangenheit gemacht, der sehr torgefährlich ist.
Links, oder?
Links, ich sehe ihn auch zentral. Ich glaube, der kann da vorne sogar rechts spielen. Der kann überall spielen dort vorne. Bei dem kann ich mir sogar vorstellen, dass der Mittelstürmer spielen kann, weil der ist sehr variabel.
Falsche 9, ja.
Falsche 9 auch. Er ist sehr torgefährlicher, hat, glaube ich, einen sehr guten Schuss. Er ist schnell, er ist dribbelstark, er kann das Kurzpassspiel. Also, er hat schon sehr, sehr viele Vorzüge, aber ich bin ganz beim Paul. Ich glaube, es ist nicht den Spielertyp, den wir holen hätten müssen oder holen hätten sollten. Ich wäre mit einem Nico Williams viel zufriedener oder es hätte mich viel mehr gefreut, einfach einen unausrechenbaren, jungen, schnellen Stürmer, Außenbahnstürmer zu holen. Der hätte uns vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, unsere Baustellen auf diesen Positionen, die im Kader noch so herumvegetieren, eher anbringen zu können. Aber ja, der Paul hat es eh auch schon gesagt, ich glaube, er nimmt da auch teilweise Platz weg, zum Beispiel für Fermín López, der jetzt ein exzellentes Olympiaturnier gespielt hat, der auch davor im Euro-Kader war, gar nicht gespielt hat, aber das auch irgendwie durchgezogen hat und in der Zeit nicht verzweifelt ist und dann eine herausragende Olympia-Teilnahme hatte. Also ich weiß nicht, ob er offiziell bester Spieler wurde, aber er war die meisten Tore geschossen und war sehr, sehr entscheidend für Spanien. Der auch schon, glaube ich, in 41 Appearances, die sicher nicht alle von Beginn an waren, glaube ich, 13 oder 11 Tore geschossen hat für Barca bisher.
So viele?
Ja, ja. Mhm. Er hat auch diesen was mir sehr taugt, der ist sehr präsent, sehr aggressiv, sucht auch die Tore ein bisschen, also ist nicht nur...
Ich habe ein Interview gelesen die Woche, dass seine Jugendtrainer ihn schon jahrelang immer aufgefordert haben zu schießen, ja, den Schuss zu suchen und das dürfte er sich immer wieder vor Augen halten. Ja.
Und das auch in unserem Spiel, was uns defensiv definitiv fehlt, ein Mittelfeldspieler, der auch torgefährlich ist, von Grund auf. Ja. Natürlich, Olmo ist die bessere hängende Spitze, ist der erfahrene Spieler, aber er ist auch relativ viel verletzt. Er hätte bei dieser Euro sehr, sehr wenig gespielt, wenn sich Pedri nicht verletzt hätte Deutschlandspiel, glaube ich.
Ja. Verletzt wurde,
aber das ist auch sowas, ich skeptisch, er ist ein super Spieler. Die Frage ist halt, wie die Kosten-Nutzen-Rechnung oder wie man so schön sagt, im Nachhinein aussieht. Mhm. Ich hoffe positiv für uns, vielleicht bestraft er uns eines Besseren. Es kann aber auch sein, dass er auch wieder Monate verletzt ist oder dann nicht spielt und dann spielen wir überhaupt ein anderes System. Ja. Ich bin skeptisch, aber ich hoffe natürlich, dass es aufgeht. Heimkehrer, es ist immer schön. Da ist die wie sagt man, Akklimatisierung hoffentlich auch nicht so groß. Aber es hängt alles auch davon ab, wie unsere Verletzten zurückkommen, die wir leider nach wie vor haben und die auf Positionen spielen, die essentiell sind.
Ja, aber noch ein weiterer Mittelfeldspieler gibt halt diesen Spielern die Möglichkeit, dass sie sich auskurieren können, ja, die sie bis jetzt der Fairness halber nicht immer hatten, ja, oder ihnen wurde zumindest nicht die Zeit gegeben, ja, also Da denke ich ja, besonders an Pedri, aber auch an De Jong.
Da muss ich dir klar widersprechen. Pedri wurde überspielt, aber der wurde auch von der Nationalmannschaft überspielt. Und der wurde halt, die wurden auch alle teilweise, wenn dann, von Xavi überspielt, weil er ja, nie das, rotiert hat.
Ja. Das meinte ich ja. Ja.
Also ich finde,
weil er keinen gleichwertigen Spieler.
Und Frankie war aber trotzdem einfach Pech. Das war einfach ein Zweikampf, wo er sich jetzt wieder verletzt hat.
Und Gavi war auch Pech, also das war auch nicht wegen der Überspieltheit.
Also ich glaube, dass die Muskelerschöpfung schon bei Gavi mitspielt, dass das Knie dann nicht mehr so haltet, dass dann die ganze Belastung aufs Kreuzband geht. Weil es war jetzt nicht so, dass er komplett arg verdreht war oder so. Es war eigentlich ein normales Ding, wo er.
Ja, aber bei dem Schritt, den er dort macht.
Aber wenn du. Also die Fußballer haben ja ein bisschen trainiertere Knie als wir. Wenn du da jetzt nicht so viel spielst, dann glaube ich, kann die Muskulatur ein bisschen mehr abfangen. Ich glaube, wenn du halt dann jedes Spiel durchspielst und dann 70 oder 60, 65 Spiele die Saison spielst, jedes Puppel-Freundschaftsspiel bei Spanien durchspielen musst oder irgendeine beschissene Nations League-Kacke, dann wird irgendwann die Muskulatur ein bisschen ermüdet und dann kann es sein, dass du halt den einen Schritt machst und die Muskulatur das nicht mehr abfedert und dann ist das Kreuzband weg. Also ich glaube schon, dass das dort mitspielt. Auch wenn es natürlich Pech war. Aber ich finde Olmo, ja, ich finde auch, dass es, wie du gesagt hast, Flo, wie ihr alle gesagt habt, nicht unbedingt der Transfer, den wir brauchen. Ein richtiger Flügelspieler links wäre natürlich mir lieber gewesen. Ein klaffendes Loch dort. Ich glaube da zwar, dass Olmo relativ vielseitig ist, er kann viele Positionen spielen, wie schon erwähnt, und ich glaube auch, dass er vielleicht links gar nicht so schlecht funktioniert, weil er eher mehr in die Mitte zieht, und wenn du mit Baldé links spielst, dann öffnest du dem dann den Raum, um da links zu ziehen.
Wie hast du ihn vorhin genannt?
Einen Inverted Winger. Das ist ein Flügelspieler, der in die Mitte sich orientiert. Und ich glaube, was ich schon positiv sehe, ist, dass er auch im Spielaufbau, in der Chancenerarbeitung, gute positive Akzente setzen kann, die derzeit eigentlich, weil du Pedri nie siehst, nur von Lamine Yamal ausgehen. Und wenn du nicht willst, dass dein ganzes kreatives Spiel und die Chancenerarbeitung von einem 17-Jährigen abhängt, den wir auch alle, also sowohl Barca als auch Spanien, komplett überspielen, dann ist es vielleicht nicht schlecht, so einen kreativen Spieler zu haben. Aber ja, schauen wir mal. Er war, glaube ich, letzte Saison 3 Monate verletzt, was ziemlich viel ist. Alle Saisonen davor, glaube ich, hat er nicht mehr als, keine Ahnung, nagelt es mich nicht fest, aber so 35 Spiele pro Saison gemacht. Das heißt, er war jede Saison ziemlich viel verletzt. Schauen wir mal. Ich hoffe ja, dass gerade die Trainingseinheiten und der Trainingsfokus von Flick da ein bisschen helfen, der anscheinend schon jetzt in der Vorbereitung doppelte Trainingseinheiten mit auch speziellem Augenmaß auf Fitness gelegt hat. Erstens, um seinen Pressing-Stil durchzuziehen, aber auch um die Spieler fit zu halten, was, glaube ich, die letzten Jahre schon auch bei Barca oft zu sehen war, dass sie 90 Minuten nicht durchhalten auf einem hohen Niveau, die Spieler.
Ja.
Und dass auch jetzt gesagt wurde von den Spielern, dass es ein großer Unterschied ist zu den Trainingseinheiten, die sie die letzten Jahre hatten, und zu denen, die sie jetzt haben, von der Intensität. Schauen wir mal. Hoffen wir, dass die jetzt alle Viecher werden und 90 Minuten pressen können und sich nie verletzen, aber glauben tue ich es nicht.
Also da finde ich auch so, das Beste war dann immer, also ich finde es immer so unterhaltsam, diese ganze Propaganda, die da drumherum immer abläuft, und dann kamen die Spieler zum zweiten Trainingstag bei Flick und dann überall die Trainingsfotos, schau, wie muskulös die schon sind.
Ja, aber das hast du jedes Jahr.
Ja, aber halt an Tag 2 kommt es nicht von Flick. Und was mich halt ein bisschen skeptisch macht, ist, dieselben Sachen wurden auch über Xavi berichtet, dass er wieder Disziplin eingefordert hat, dass die Spieler sich an die ganzen Vorschriften halten müssen, dass da diese neuen Regeln gibt.
Bußgelder für zu spät kommen und so. Aber genau, das ist ja das eine.
Aber da hieß Arten es auch so, Training, dieses, er setzt wieder drauf, dass es wieder intensiver wird. Er war geschockt, wie die Standards gefallen sind. Also schauen wir mal. Ich hoffe, es klappt. Aber ich glaube, dass das, ja.
Aber wenn du dir Bayern anschaust unter Flick, war das ihr großes Ding. Die waren fit, dass sie 90 Minuten extrem aggressiv pressen konnten und nach vorne und nach hinten ganz schnell umgeschalten haben und gelaufen sind wie die Säue.
Ja, aber das haben sie auch.
Deswegen hat es funktioniert.
Aber das haben sie auch unter den vier Trainern. Das haben sie auch unter den 4 Trainern davor und auch unter den 3 danach. Also, das ist, finde ich, das ist halt einfach das Spiel der Bayern auch so ein bisschen. Also, ich glaube nicht, dass der Flick das in seinen eineinhalb Jahren, die er da war, das alleine implementiert hat.
Ja, sehe ich auch so. Also im Bayern-Vergleich würde ich auch nicht anstellen, weil die auch vorher schon eine gefestigte Mannschaft waren, viele Spieler auch in ihrer sogenannten Prime hatten. Und vor allem, wenn ich mir jetzt anschaue, welche Spieler Flick zur Verfügung hatte, zu Vorbereitungsbeginn, wie viele Spieler gar nicht da waren, weil sie auf Urlaub waren, also ich rede
EM.
Jetzt EM, Olympia, und welche Spieler verletzt sind, also kann ich, also die Leute, die von Anfang an dabei waren, wenn überhaupt von Anfang an, fällt mir jetzt ein, Rafinha.
Na, der war bei der Copa America.
Der war auch bei Copa America, aber der hat zumindest in Amerika dann schon Vorbereitungen gespielt teilweise, aber
das okay.
Ja, also mir fallen keine Stammspieler ein.
Testigen. Aber der wird
der
war in Amerika auch dabei, aber der wird hoffentlich beim Pressing nicht so mitspielen.
Ja, also es ist für mich eine ziemliche Wunderbox. Jetzt gar nicht nur, was wir jetzt am Samstag erleben werden gegen Valencia, aber generell die ersten Wochen, weil das dauert noch. Also ich glaube, das kommt jetzt erst in Fahrt, wenn wirklich alle, wenn Olmo auch dabei ist im Training und so weiter. Also
naja, und die ganzen anderen noch rückkehren. Kubasi.
Also ich hoffe nicht, dass es dann schon zu spät sein wird für eine Leichenstellung in der Meisterschaft, aber ich bin sehr, sehr skeptisch heuer.
Ich finde es ja nett, dass du sagst, dass wichtig ist, dass Ferran Torres sich einspielt und für den Erfolg des Teams. Sehe ich jetzt nicht so. Auch wenn er eingespielt ist, sehe ich ihn nicht jetzt so
als ausschlaggebenden Faktor. Also ich bleib dabei, letzte Saison hat er seine 4-5 Wochen, bevor er sich wieder verletzt hat, wo du wirklich gesehen hast, wenn er also da hat er einfach mal für ein paar Wochen sein Potenzial abgerufen und da sah es schon anders aus. Mhm. Und wenn er das halt schaffen würde, ja, aber
das ist das Was-wäre-wenn-Spiel. Was wäre, wenn ich mir mit 24 nicht das Kreuzband gerissen hätte, dann würde ich jetzt bei Sturm Graz spielen, im Profikader.
Große Ambitionen, Sturm Graz. Ja. Meister. Also ich finde schon, das ist halt immer das Problem, auch das wir halt einfach haben, die Spieler. Also, und ja, ich weiß, ihr seid jetzt nicht die größten Fans von Ferran, aber das Talent ist da, das Potenzial ist da und wir schaffen es einfach nicht, dass diese Leute sich entwickeln, dass diese Leute da diesen Sprung schaffen und der kann es auf jeden Fall. Im richtigen Umfeld, mit der richtigen Unterstützung hätte er das auf jeden Fall.
Ich glaube, das System liegt ihm nicht. Ja, ich weiß, er hat bei City ein bisschen aufgespielt, aber das ist was anderes, weil City halt eine gut geölte Maschine ist, bei der das funktioniert, das Juego de Position, das Pressing und alles. Aber davor war er bei Sevilla, wo er wirklich, wirklich aufgetrumpft hat, die eine reine Kontermannschaft waren. Und ich glaube, dass er in solchen Mannschaften sehr gut ist, weil er ist nicht unschnell und wenn er Raum hat und du ihn schickst, dann kann er gut auffallen und dann schießt er seine Dirren. In so einem chaotischen Spiel, das auf Ballbesitz ausgelegt ist, wie das Juego de Position bei Barca, das nicht fehlerfrei ist, tut er sich, glaube ich, sehr, sehr schwer und ich glaube, das ist auch das, was man merkt.
Wobei die besten Spiele unter Xavi Konterspiele waren, muss man sagen. Ja?
Ja, also ich sage auch nicht, dass Xavi die Prinzipien voll angeführt
hat.
Und
es geht mir auch nicht jetzt unbedingt nur um Ferran, sondern es ist einfach da in dem Setting einfach, ist so ein generelles Problem, das wir halt immer wieder sehen. Wir schaffen es einfach nicht aus diesen Leuten, dass die Spieler sich so entwickeln, wie es notwendig wäre oder wie es möglich wäre.
Ja.
Und das finde ich halt einfach.
Man hat es letztes Jahr bei Girona gesehen. Der Innenverteidiger, den wir dort ausgeliehen haben, hat eine hervorragende Saison.
Eric Garcia.
Ja, darauf wollte ich hinaus eben mehr. Dass jetzt Eric Garcia zurückgekommen ist oder zurückkommt, aber bei Barcelona nie sein Potenzial aufrufen konnte. Und wenn man, was man so liest, was er letztes Jahr geleistet hat bei Girona, war ein Schlüsselspieler, ja, und extrem auch torgefährlich.
Auch bei den Olympischen Spielen.
Ja, ich habe keine Olympischen Spiele gesehen, aber ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber um zum Schluss zu kommen, habt ihr gestern den Gamper gesehen, als kleines Resümee, weil die Vorbereitungsspiele haben wir, glaube ich, alle nur sehr sporadisch verfolgt, ja. Gamper?
Nein, habe ich auch nicht gesehen.
Nein, habe ich auch ausgelassen.
Nicht gesehen, eine Zusammenfassung, die auch nicht sehr vielsagend war.
Ja, aber wo es nicht so ausgeschaut hat, als hätte Barca viele Chancen kreiert.
Mhm.
Waren hinten offen mit katastrophalen Fehlern.
Ja. Das war's. Kunde dürfte wieder nicht wahnsinnig gut gespielt haben in der Außenverteidigerposition. Ja.
Diego Martinez und Marc Bernal schenkt mir das erste Tor her mit horrenden Fehler, mit dem horrendesten Fehler.
Also das Gute ist, dass Inigo Martinez nicht registriert ist, der wird wahrscheinlich am Samstag nicht spielen.
Sie wollen ihn registrieren.
Ich glaube, sie müssen ihn registrieren, weil sie werden sonst niemanden haben, der...
Jogli. Ja. Araujo ist verletzt noch, oder?
Mhm. Ja, du hast Paul Kubasi, du hast Eric Garcia.
Nein, aber Kubasi kommt noch von, von den Olympischen Spielen zurück. Ich weiß gar nicht, ob die dann schon im Kader stehen werden. Ja,
ja stimmt.
Also,
nicht, ja.
Und, ja.
Michael Fayet.
Also, was ich gelesen habe eben war, also, sie haben gestern mit vielen Jugendspielern gespielt, das muss man halt auch in Betracht ziehen, aber am Samstag werden sie auch keine anderen Spieler zur Verfügung haben. Also, das fand ich war so ein sehr schönes Resümee. Es wird also spannend. Wobei man ja auch sagen muss, dass das war jetzt halt ein Spiel und die Saisonvorbereitungsspiele waren zum Beispiel Casadón, Bernal viel besser. Muss man jetzt auch nicht wegen einem Fehler in einem Spiel dann wegen alles irgendwie schwarz malen, aber scheinbar haben die beiden ja wirklich so als potenzielle Sechser wirklich überzeugen können in der Vorbereitung. So dass, ja, da wird es jetzt hoffentlich das nicht zum Alltag werden, dass sie solche Fehler machen. Aber es war nicht, ich habe es mir schon gestern gedacht, ich habe das Spiel nicht geschaut, aber dann so im Live-Ticker immer wieder die Updates und es ist halt dieses Schaulaufen vorm Saisonbeginn und du verlierst 13-0.
Yes. Vor allem das erste Mal seit 2012, glaube ich, oder 13, das Barcelona eine Gamper-Trophäe verloren hat. Damals 1-0 gegen Sampdoria.
Sind wir 2013 Meister geworden? War das Tata Martino?
Ja. Ja. Nein, es war Tito.
Tito.
Ja, also 100 Bayern Punkte. Zwei,
ja. Das war die 100.
Na? Na, ja, perfekt.
Und Bayern ausscheiden.
Vor allem
gut, aber ohne Tito. Das muss man auch.
Ja, dann hätte man nicht 0-4 und 0-3, sondern nur.
Na, also da bin ich immer noch davon überzeugt, dass es der Mannschaft nicht gut getan hat, dass der Trainer Krebs hat. Und dass das schon so ein Faktor war.
Sollen wir noch ganz kurz zum Schluss Victor Roque anschneiden, um mit einem positiven Vibe hier rauszugehen?
Unbedingt.
Also, ich resümiere das mal kurz. Barca hat Victor Roque gekauft um 31 Millionen plus 4 Variable.
Ja.
Er wäre diesen Sommer gekommen, sie mussten ihn aber unbedingt ein halbes Jahr vorziehen und im Winter holen, nachdem die brasilianische Liga geendet hat.
Vor allem nachdem sie Platz im Gehaltsbudget hatten, weil Gavi sich verletzt hat.
Genau.
Und so konnten sie ihn registrieren. Dieses Geld wird aber aus dem diesjährigen Gehaltsbudget abgezogen. Also schadet es uns jetzt auch.
Okay, das habe ich nicht gewusst. Das ist nochmal katastrophaler. Der gekommen ist, am Anfang ein, zwei gute Performances hatte, auch Treffer erzielt hat, dann ganz weg war vom Fenster.
Nach der lächerlichsten gelb-roten Karte,
ja, das stimmt,
aller Zeiten.
Aber jetzt auch irgendwie permanent hört man nur, dass er nicht gut genug ist, dass sie ihn verleihen wollen, wobei sie auch einem Verkauf nicht abgeneigt sein sollen und Everton daran interessiert ist, ihn zu kaufen um 30 Millionen. Wenn sie das machen und einen Verlust schreiben nach einem halben Jahr für einen 18-jährigen Brasilianer, den sie random gekauft haben, dann muss ich echt nach Barcelona fliegen und dem Deko eine auflegen, weil was soll der Scheiß? Also ich habe das Gefühl, das war so ein Kauf, nur weil Madrid gut brasilianische Talente gekauft hat, wollte
weil
Barca
Endrick auch noch nichts bewiesen hat.
Ja, aber Rodrigo und Vinicius sind aufgegangen, ja, muss man sagen.
Und die Endrick-Verpflichtung war, glaube ich, kurz davor, ja, bevor dann die, genau, Geschichte.
Es hat so gewirkt, als müsste Barca ein Pseudo-Statement auf dem brasilianischen Markt abliefern. Und Vitor Roque war schon sehr hoch bewertet als Talent. Aber den zu kaufen, dann früher zu holen, dann zu sagen, er ist zu schlecht und eventuell wieder zu verkaufen, beziehungsweise das soll ja auch von seinem Management ein bisschen ausgegangen sein, aber oder zu verleihen, wobei wir eben, wie wir heute schon gesagt haben, wissen, dass meistens Talentleihen bei Barca nicht sonderlich aufgehen, oder ich weiß nicht, wann das letzte Mal das überhaupt aufgegangen ist, stimmt mich sehr besorgt darum, wie unsere sportliche Leitung funktioniert, also als gäbe es nicht genug andere Gründe, deswegen besorgt zu sein. ist es, fühlt sich an, als wären da ein paar Kasperl unterwegs, die keine Ahnung von irgendwas haben. Eine neue Neuigkeit, die man da noch reinstreuseln kann, ist, dass von wem der Sohn? Von einem Italiener? Von Mancini?
Ja,
von Mancini der Sohn jetzt als zusätzlicher rechter Hand von Sportdirektor, der null Erfahrung von irgendwas hat.
Nein, der war bei Blonde davor scheinbar, habe ich
gelesen. Ah, okay.
Also was jetzt wiederum, das war die Meldung, war ein bisschen komisch, wir holen den Sohn von Roberto Mancini, wenn das war, ich weiß, ich glaube schon. Das war so ein bisschen, okay, das Framing war sehr komisch, wenn es geschrieben wäre, wir holen den, also von dem, was ich gelesen habe, wir holen den Sport oder einen der Sportdirektoren von Bologna, wirkt es ein bisschen anders.
Okay, ja, dann, das habe ich nicht gewusst, dann würde ich es eher positiv sehen, weil Bologna keine schlechte Arbeit geleistet hat die letzten Jahre. Aber ja, wie seht ihr die Vitor Roque-Saga?
Mittlerweile würde ich sagen, Verlust minimieren. Ich glaube, dass er nicht so schlecht ist, wie jetzt kolportiert wird. Nur, ich glaube, dass er in einer Dynamik ist. Da kommt er in Barcelona und in Barcelonas Entorno nicht mehr heraus. Ja, man hat sich auf ihn eingeschossen. Und ich glaube auch, dass Xavi mit Schuld ist. Aber ich glaube, dass Xavi nicht bringen konnte, weil man sonst viel zusätzliches Geld hätte zahlen müssen. Weil er so leicht zu erreichende variable Zahlungen hat in seinem Vertrag, dass er deswegen teilweise nicht gebracht wurde.
Aber das ist stimmt, das war dann irgendwann das fünfte Spiel oder so, deswegen hat man ihn die letzten Monate nicht mehr gesehen.
Aber das ist dann auch wieder Versagen von Deco. Das kann nicht sein, dass ich einen Spieler hole.
Ja. Den du dann vorziehst damit, und du kannst dir dann nicht leisten, ihn einzusetzen.
Genau. Und darauf wollte ich aber hinaus. Ja.
Sorry, aber das ist so dieses, das darf einfach nicht passieren. Und auch dieses, es kann nicht sein, dass du innerhalb von einem halben Jahr an dem Punkt bist von wir feiern seine Verpflichtung auf Social Media 5 Tage lang, weil wir glauben, das ist unser nächster Superstar, zu wir haben eine Atmosphäre geschaffen, wo dieser Junge nicht mehr funktionieren kann. Ja. Und es ist halt innerhalb von 6 Monaten nicht mal passiert.
Aber ihr habt es gesehen. Ich meine, er ist nie wurde Lewandowski geschont. Es ist immer.
Dann am Schluss sogar wurde er teilweise ja noch ausgewechselt, aber kann man nie wieder Rocke rein. Aber wenn man sich's nicht leisten kann, ihn einzusetzen, ja, dann liegt es vielleicht daran.
Absolut. Also der Verein ist, und ihr wisst alle, was für ein Laporta-Verfechter ich bin. Ich habe es aber auch schon in den vorigen Folgen unseres Podcasts erwähnt, dass es mir Sorge bereitet. Wie kopflos wir teilweise agieren im Moment. Ja, also es fehlen die Profis im Verein, die das Management unterstützen und auch dem Management.
Und die hatten wir teilweise schon und die wurden rausgeschmissen oder rausgeekelt. Das ist auch das, was mir Sorge bereitet, weil das heißt, es ist kein Klima da, wo du solche Leute wieder reinholen kannst, wenn sie mit den Leuten oben oder der Person oben nicht einer Meinung sind oder nicht deren Ansichten zu 100% teilen.
Ja, und ich glaube, dass die ganze Geschichte mit der Rocke könnte wirklich zu dem Beispiel werden für das Missmanagement,
das wir
einfach aktuell haben, immer noch. Es ist anders als unter Bartomeu, aber es ist einfach trotzdem Inkompetenz, die einfach schadet.
Ja, also vorhin habe ich ja über Sergio Roberto gesagt, dass der Umgang mit ihm exemplarisch sei, sprich ein Beispiel für wie mit Vereinslegenden, also bei verdienten Spielern, sagen wir so, umgegangen wird im Verein. Und ich glaube, dass Vitor Roque auch ein gutes Beispiel für Negativbeispiel ist, wie im brasilianischen Markt eingekauft wird oder überhaupt eingekauft wird. Ich muss aber, ich weiß nicht, könnt ihr euch an den gewissen Careson erinnern?
Careson, ja.
Der damals bei Palmeiras gespielt hat, der auch für relativ viel Geld verpflichtet wurde und dann viel mehr als ein Foto vor dem Wappen hat man von dem nie wieder gesehen. Ja? Also das erinnert mich schon sehr stark auch daran. Ja? Und es war damals auch unter Laporta. Aber ich werde auf jeden Fall Laporta weiterhin in Schutz nehmen. Ich sehe im Moment keine Alternative, aber es ist keine gute Richtung.
in Schutz nehmen. In dem Fall würde ich ihn sowieso in Schutz nehmen, weil das ist ja eine, also ich gehe nicht davon aus, dass der so in die Transfers verwickelt ist oder in ein Holen oder ein früheres Holen von brasilianischen Spielern.
Ich glaube schon, ja. Befreundet mit Mendes. Manchen Agenten und
Mendes und dieser Jo Weich oder Jo.
Ich hoffe doch nicht, dass er dann Deals aushandelt und über Vertragsklauseln.
Nein, aber er sagt ja, wer kommen muss. Ich glaube, das ist es wirklich. Ich glaube, genau deswegen ist Deco als Strohmann oder als lenkbare Persönlichkeit im Sportvorstand drinnen, weil der hatte null Erfahrung als Sportdirektor. Der war Spieleragent davor, Almani, unter anderem von Rafinha, den sie geholt haben.
Almani, er hat sich nicht reinreden lassen, glaube ich. Ja?
Nein. Ich glaube, Alemanni hätte.
Und Cruyff hätte sich auch nicht. Also, Cruyff Junior jetzt sowieso nicht. Ja. Ja.
Und das ist auch noch. Ja, abschließend, das ist auch so ein bisschen, was mich. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass der Olmo-Transfer auch so einer ist. Sie haben einfach wieder wen gebraucht. Sie mussten unbedingt.
Einen Namen.
Sie haben einen Namen gebraucht. Es musste das unbedingt einer aus der spanischen Nationalmannschaft jetzt sein. Sie haben Nico Williams nicht bekommen. Deswegen wurde es halt der Olmo.
Vielleicht ein bisschen, um die Gemüter friedlich zu stimmen innerhalb des Vereins, ja, weil mit dem Subimendi punktest du nicht so wie mit deinem Olmo. Aber im Star muss ich sagen, es ist unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Bis jetzt die Fake-T-Shirts immer waren Lewandowski. Heuer werden sie alle mit Jamal bedruckt. Ja. Ich habe so viele Kinder mit Jamal gesehen. Also sie hätten jetzt den neuen Star, den sie möglicherweise verheizen. Ja. Es ist viel stärker noch als damals mit Ansu Fati. Es ist unglaublich, wie dieser Spieler eingeschlagen hat. Ja. Und wäre insofern gar nicht nötig gewesen, dass man sich dann noch einen Star holt, um ein bisschen die Leute zufriedenzustellen. Ja, ich glaube, dass man sich da, wenn das der Beweggrund war, verkalkuliert hat, aber es war sicher ein Teil der Überlegung. Ja?
Ich glaube, also ich habe schon gelesen, dass sie seit Jahren Fans vom Olmo sind, aber ich glaube, es war auch so ein Statement-Signing, so, wir können uns jemanden leisten, wir können 60 Mille splashen, auch wenn wir dann den Spieler nicht gleich registrieren können, aber wir haben diese Kohle, wir sind noch immer ein großer Verein und wir müssen nicht so, nachdem sie letztes Jahr nur Oriol Romeo um 3,2 Mille geholt haben, so, wir sind back im Business, so ein bisschen wie vor zwei Jahren, wo sie unkontrolliert Millionen rausgeschleudert haben.
Ja, also war notwendig, vielleicht die Spieler sind nicht so aufgegangen, aber in dem Moment hatten sie das Geld und sie mussten die Spieler verpflichten, ja.
Ja, aber ich glaube, du hättest bessere Signings machen können, manche Personalien. Ja,
aber ich glaube auf jeden Fall, dieses Jahr hätte ich einfach, also Nico Williams hätte Sinn gemacht, Nico Williams hätte, glaube ich, auch marketingtechnisch Sinn gemacht, als Kombi mit Lamine, weil da sehr viel Hype drum herum ist.
Wie gut die befreundet sind.
Genau, Olmo,
sehe ich anders. Ich habe so das Gefühl, also nur eine ganz kurze Bemerkung, wir sind damals auch Meister geworden. Trotz mit den Sommerinvestitionen. Also das hat schon Sinn gemacht über große Strecken. Da waren jetzt nicht so viele, also Christensen, Rafinha, da waren jetzt nicht so Lewandowski in diesem ersten Jahr. Also da war nicht, das war jetzt kein so ein schlechtes Fenster.
Torres.
Aber
da war kein Witter
raus. Ich habe das Gefühl, dass Nico Williams nicht möglich war aus verschiedensten Gründen. Ja. Wahrscheinlich vom Preis an sich. Ich kann mir auch vorstellen, dass gehaltstechnisch. Also ich habe gehört, der verdient jetzt schon sehr, sehr gut bei Bilbao und der wird noch viel, viel mehr jetzt verdienen.
Und der ist doch der Star.
Und
sein Bruder ist da.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen noch ein Punkt. Vielleicht hat sich der auch schon zu Dingen verpflichtet vor der Europameisterschaft. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass der Stand da irgendwie
auch geheißen,
einen dass Anschlag er gegeben hat. Und
in Jackie Williams versprochen hat, mit ihm in Europa zu spielen.
Zum Beispiel, weil also ich habe viel Europameisterschaft geschaut und meine Einschätzung bis zu diesem Lamine-Tor gegen Frankreich war Nico Williams der Star dieser Euro.
Ja.
So wie es medial ein bisschen aufgebaut wurde, weil er nochmal gefährlicher war, warum auch immer, ist auch alles egal. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir ihn geholt hätten und es hat so ein bisschen was von Fantasy-Football. Fantasy-Soccer Liga. Du hast die zwei besten Spieler oder die drei besten Spieler der Euro, einen hast du schon. das kostet da, du wählst den aus, holst ihn ins Team, weil du glaubst, das bringt dir den maximalen Erfolg.
Das ist so, wie früher Madrid agiert hat, ein bisschen, ja, halt mit den Galacticos, das ist nochmal eine andere Maßstab, vor allem im Verhältnis damals, aber damals wurde es halt auch vom Präsidenten entschieden, ja, der hat sich seine Paninis geholt, ja, und hat da eben die beste Mannschaft zusammengestellt, ja.
Und naja, ich glaube halt, noch ganz kurz, sie wollten unbedingt Nico haben, von ihm eventuell die kalte Schulter zu bekommen und dann niemanden zu holen, ja, was sportlich vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Konnten sie ihn PR-technisch nicht machen und deswegen haben sie das Geld dann irgendwo hinstecken müssen, um eben dieses Statement zu setzen. Ich glaube, ja, das war auch ein großer Teil.
Und auch dann ist es, dann muss es ein ähnlicher Spielertyp sein und kann nicht mehr sein, ich hole mir den Sechser oder irgendwie ja, so.
Wie Mandy.
Ich hole mir.
Oder einen Stürmer.
Ja, ich hole mir den anderen spanischen EM-Star, den ich nicht schon habe.
Ja, ich habe noch einen Satz zu Vitor Roque, weil ich vorher nichts gesagt habe. Also, abgesehen davon, vom ganzen Missmanagement und von den unglücklichen Verkettungen mit Vertragsklauseln, was schon ein bisschen, wie auch immer der Spieler jetzt benannt ist, es ist schon noch ein bisschen bezeichnend dafür, dass es zwei unterschiedliche Trainer sind, die scheinbar
nicht auf ihn zählen.
Und bei Flick ist es ja jetzt wahrscheinlich weniger, dass er nicht so und so viel spielen darf, als das vielleicht bei Xavi noch der Fall war im Frühjahr. Aber das ist schon noch ein bisschen bezeichnend dafür. Also ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, er hat technisch nicht das Niveau oder es fehlt da spielerisch. Ich glaube, es ist auch ganz unglücklich, die Position, die er spielen soll, wo du einfach diesen Lewandowski vor ihm hast, der im Frühjahr nie, also das war scheinbar aufgrund dieser Klausel, das ist komplett vertrottelt, ja, dass ich einen 1:1 Ersatz von der Position erhole und den dann dafür nicht einsetze. Ja. Mhm. Weil die zwei, drei Mal, die er gespielt hat, hat er mir gefallen. Ja. Er war ein, ja, zwei Mal unglücklich, aber er war ambitioniert. Er hat eine Grundschnelligkeit und er hat auch diesen Willen gehabt, dass er da was bewegt. Ja.
Und er hat Tore gemacht.
Und er hat auch dann Tore gemacht und das finde ich halt schade. Ja. Das finde ich an sich von der Situation her schade, auch für ihn. Ja. Ja. Ich gehe nicht so weit, dass ich sage, jeder Spieler, den muss man so... Es ist halt der Markt und es ist halt, ja, der Trainer will dich nicht oder will dich schauen. Das ist halt immer auch Glück und Zufall. Und ich prophezei es jetzt schon, wir werden jetzt einen grottenschlechten Beginn haben und Mitte September wird der Olmo einschlagen und wir werden alle im Podcast da sitzen und uns und froh sein, dass wir ihn haben.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Also ich bin jetzt schon froh, dass wir ihn haben. Und ich bin nicht so skeptisch wie ihr, aber...
Wir haben ja auch viele positive Punkte davon.
Ja, habt ihr. Na gut, die zweite Aufnahme ist uns hoffentlich gelungen.
Schauen wir mal, ob sie aufgenommen hat.
Ja, sie hat aufgenommen. Ja, ob wir sie jetzt noch richtig speichern und so weiter. Ja.
Das wird sich zeigen.
In diesem Sinne hoffen wir, dass wir uns bald wieder hören. Nach den ersten Spielen. Ja.
Auf einen guten Saisonstart.
Ja.
Visca el Barça.
Visca el Barça.
Ciao.
Servus. So, jetzt putze ich mich gleich an.
Ist das auch noch drauf?
Das lassen wir drin.